Ja, ich möchte heute darüber sprechen, allein die Schrift. Es ist ja Reformationstag heute. Vor genau 504 Jahren wurde durch den Reformator Martin Luther
Genau.
die Reformation angestoßen. Am 31. Oktober 1517 durch den Anschlag der 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Ereignis gilt als der Auslöser der Reformation. Das war am Vorabend des katholischen Festes Allerheiligen. Martin Luther trat mit seinen 95 Thesen überwiegend gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche an. Er wollte da keine Kirchenspaltung erzeugen, sondern einen offenen Diskurs über Lehrinhalte und Praktiken der katholischen Kirche. Er sah viele Praktiken in Widerspruch zum Wort Gottes. Er selbst war ja Mönch, er war Gelehrter, er war Priester, aber er sah immer mehr die Differenzen, die Schwierigkeiten. Und die Schlosskirche an der Universität oder die Schlosskirche in Wittenberg diente auch zugleich als Universität, als Hörsaal. Unter der Woche wurde die Kirche als Hörsaal benutzt. So war die Kirchentür praktisch das schwarze Brett. Und wegen dem darauffolgenden Fest an Allerheiligen erwartete Wittenberg eine große Pilgerstrom. Mehr Besucher waren zu keinem anderen Zeitpunkt zu erwarten gewesen wie zu diesem katholischen Fest. Und Luther verfasste nach der damaligen Sitte diese Schrift auch in Latein. Es war so war es direkt an die Studenten und die Kirchenvertreter gerichtet. Denn das normale Volk konnte kein Latein lesen. So war das ein offener Diskurs mit den Theologen seiner Zeit. Dieses Thesenblatt hatte die Überschrift aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, dieses zu ergründen. Sola Scriptura. Seine Thesen handelte in erster Linie gegen die unbiblische Lehre vom Fegefeuer und dem Loskauf durch Geld. Mit der Lehre vom Fegefeuer lehrte die katholische Kirche, übrigens wird das auch noch heute so gelehrt, dass die Menschen über eine Zwischenstation durch die Läuterung im Fegefeuer irgendwann in den Himmel kommen. Im Prinzip ist das eine Allversöhnungslehre. Dass egal, was du getan hast, dann musst du eben halt länger im Fegefeuer schmoren. Und je besser du bist, dann wird die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Und irgendwann kommen alle Menschen in den Himmel. Das ist aber zutiefst unbiblisch. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es: Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und so wurde mit dem Ablasshandeln versucht, den Menschen viel Geld aus der Tasche zu ziehen und dass sie ihre Seelen dadurch aus dem Fegefeuer erkaufen könnten. Ja, heute gibt es auch eine moderne Form des Ablasshandels, das nennt man CO2-Steuer, Klimazertifikate. Damit versucht man irgendwie sich eine reine Weste zu schaffen. Ja, wir sind ja CO2-neutral. Das ist eine andere Art an Religiosität. Aber wir sehen, dass auch in der Moderne der Glaube an Leistung des Menschen ist im Prinzip, wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen, dann können wir die Welt zu einem Paradies machen, wenn wir genug dafür investieren. Ne? Nein, die Menschen können unmöglich irgendeinen Klimawandel aufhalten. Nein, die Menschen verschlimmern eher noch die Probleme unserer Welt. Durch Leistung können wir nicht uns eine gerechtere Welt erbringen. Die Menschen brauchen Jesus Christus. Der Glaube an ihn erlöst uns. In der Offenbarung Kapitel 20 heißt es ja von dem Weltgericht. Und ich sah einen, Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus und die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Jeder wurde geprüft, nachdem wie er gelebt hat. Aber die Entscheidung zur Erlösung war, ist dein Name im Buch des Lebens vermerkt? Wirst du da gefunden werden? Ne? Und der Name, und diejenigen, die an Jesus Christus nicht glauben, dessen Name ist nicht im Buch des Lebens vermerkt. Und da kein Mensch aus eigener Leistung den Maßstäben der Bibel gerecht werden kann, sind alle verloren, die nicht die Erlösung durch Jesus haben. Also die Frage ist, am Weltgericht, das jetzt die Ungläubigen treffen wird, wenn Gott, der große Richter, vor ihnen steht, dann ist die Frage, stehst du im Buch des Lebens? In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, wer an ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihn bleiben. Die Frage, die Martin Luther beschäftigte damals, war die Frage auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Als Luther die Bibel studierte, erkannte er, dass es nicht möglich ist, durch Werke vor Gott gerecht zu werden, sondern allein durch Glauben an sein Wort. Und durch Glauben an Jesus Christus, den einzigen Mittler zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen. Er erkannte damals durch das Studium der Heiligen Schrift, dass einige kirchliche Dogmen der Schrift widersprachen. Besonders die schon erwähnte Lehre von dem Ablasshandel, was dann besonders grotesk gegen den Inhalt der Bibel sprach. Und deswegen hat er so darauf gepocht, dass nur allein die Schrift unser Maßstab ist. Wir haben ja das letzte Mal schon angefangen, oder dass wir sagen wollen, wir wollen das glauben, was ist unser Bekenntnis als Gemeinde, als Treffpunkt Hoffnung? An was glauben wir? Und da müssen wir sagen, und der erste Punkt ist die Bibel, das Wort Gottes. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Unfehlbarkeit und Autorität der gesamten kanonischen Schrift. Warum ist dieser Satz so wichtig? Alles das, was hier gepredigt wird, muss übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Nur das zählt. Es ist nicht wichtig, was Professor Doktor sowieso meint, sondern was Gott sagt. Wenn eine Aussage eines Professors mit der Bibel übereinstimmt, dann ist das gut. Ein guter Lehrer, einen guten Lehrer zu hören, der verständig uns die Bibel erklärt, ist viel wert. will ich nicht geringschätzen. Ja. Aber auch solche Personen können sich irren. Oder ihr wisst, dass ich schon öfter zum Beispiel Roger Libby zitiert habe und viele seiner Auslegungen sehr schätze. Aber als er jetzt im April diesen Jahres anfing zu rechtfertigen, dass das Singeverbot der Regierung kein Problem sei mit der Bibel, da muss ich sagen, hier hat der Bruder leider nicht recht. Seine Argumentation ist in diesem Punkt falsch. Wir sollen alles am Wort Gottes prüfen, auch die besten Bibellehrer. Was nun sehr wichtig ist, ist zu wissen, dass nun das Wort Gott, oder das, was jetzt nun das Wort Gottes ist. Was gehört denn jetzt zum Wort Gottes? Welche Bücher gehören dazu? Die katholische Kirche hat einige Apokryphen mit hinzugenommen und Dogmen der katholischen Kirchen und die auf die gleiche Stufe der Gültigkeit ihrer Lehre und Norm stehen lässt. Ein Dogma, das der Papst erlässt, hat nach Lehren der katholischen Kirche oder die gleiche Autorität wie die Bibel selbst. Merken wir, dass hier eine Verschiebung ist? Andere Sekten gibt es, zum Beispiel die Mormonen. Die haben auch die Bibel, aber zusätzlich noch das Buch Mormon, was viel später von dem, wie heißt das, Smith, irgendwas, 1917 oder, also viel später erst geschrieben wurde. Und die begründen vieles ihrer Lehren auf das Buch Mormon. Andere Sekten wie die oder Neuapostolische Kirche, die haben ihre Apostel, den neuen Aposteln, die auf der gleichen Stufe der Autorität stehen wie das Wort Gottes. Es ist zu verwerfen, wenn zum kanonischen Bibeltext weitere Bücher, Schriften oder bestimmte Personen hinzugenommen werden, die für uns die gleiche Autorität oder einen Charakter haben als die Bibel selbst. Ja, man kann eigentlich noch weiter fragen, warum ist nun die Bibel das Wort Gottes und nicht zum Beispiel der Koran, der von einigen auch als heiliges Buch der Schriftreligion gesehen wird? Merkt ihr, wie wichtig diese Frage ist und was das bedeutet, kanonische Schrift? Ja, was unterscheidet nun die biblischen Bücher, die kanonischen Bücher von anderen religiösen Schriften? In Sprüche 30, Vers 5 und 6 heißt es, ja, nach der Schlachterbibel, alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nicht zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestrafe und du als Lügner dastehst. Vielleicht hier derselbe Vers nochmal nach der neuen Genfer oder neuen evangelistischen Übertragung. Alles, was Gott sagt, ist klar und rein. Wer Zuflucht bei ihm sucht, wird in Sicherheit sein. Füg seinen Worten nichts hinzu, sonst weist er dich zurecht und du stehst als Lügner da. Also, ist klar, was hiermit gemeint ist. Geläutert oder ist klar und rein. In Läuterung, wenn ich Metall reinigen will, muss ich es heiß erhitzen im Feuer. Gold wird gereinigt durch Feuer. Dann werden alle dreckigen Stoffe verbrannt und nur das reine Gold bleibt übrig. Ja? Und was Gott sagt, ist klar und deutlich. Wenn wir bei Gott uns Zuflucht suchen, dann sind wir in Sicherheit, weil hier die Bibel und das Wort, sein Wort gibt uns Sicherheit. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Vers auch aus dem Sprüche eben diese Warnung, dass wir nichts hinzutun sollen. Wenn wir eigene Fantasien hineinlegen, ja, dann kann es passieren, dass es dann eben falsch ist nach einiger Zeit und dann stehen wir als Lügner da. Oder noch deutlicher wird das hier in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in dem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also ganz deutliche Warnungen. Muslime haben die Ansicht, dass die Bibel verfälscht sei und der Koran das richtige Buch Gottes sein soll. Merkwürdig ist jedoch, dass der Koran erst 623 nach dem Tod Mohammeds entstanden ist. Also sprich bald 2000 Jahre später wie die ersten Bücher der Bibel. Mose 1500 vor Christus oder so ungefähr. Ja? Und sagen, das, was so viel älter ist, das soll gefälscht sein. Welches Buch ist wohl vertrauenswürdiger? Ein neues Buch, was geschrieben wurde, was von der alten Geschichte erzählt, oder ein Buch, was 2000 Jahre älter ist und direkt von den Leuten geschrieben wurde, die es damals erlebt hatten? Merkt ihr, wenn er mit Muslimen argumentiert, könnte ich sagen, also ist doch viel logischer, dass die Bibel die Wahrheit enthält oder die Wahrheit ist. Also, wir sollen nichts wegnehmen oder hinzutun. Die Frage ist, welche Bücher gehören nun zur Bibel und welche nicht? Das ist eine spannende Frage. Da hatten wir auch schon letzte Woche kurz uns beschäftigt. Also die Bibel, so wie wir sie heute haben, besteht jetzt aus den 66 Büchern und sie ist vollständig. Ja? Also in der deutschen Bibel. Ja? Fragen wir zuerst, welche Bücher gehören nun zum kanonischen Alten Testament? Also bereits 400 vor Christus war das hebräische Alte Testament komplett, so wie wir es heute haben. Und das hebräische Alte Testament war auch das erste Buch, was ins Griechische dann übersetzt wurde. Es gab schon im Griechischen 230 vor Christus oder sowas, oder? Ja, müsste ich nachgucken, will ich jetzt nichts Falsches sagen, ja. Aber 400 vor Christus war schon das hebräische Alte Testament völlig, oder es war komplett, ja. Welche Bücher enthielten das? Die Tora. Die Tora sind unsere 5 Bücher Mose. Oder anders gedrückt, erstes Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri oder Deuteronomium. So sind die lateinischen Wörter für die ersten 5 Bücher Mose. Das ist die erste Gruppe. Also die Tora, wenn vom Gesetz Gottes die Rede ist, dann meint es diese 5 Bücher Mose. Die zweite Gruppe des ATs sind die Propheten. Hebräisch oder wurde es Nebihim, werden die genannt. Es gibt hier einmal die frühen Propheten, dazu zählt Josua, Richter, Samuel, Könige. Und die späten Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel und dann diese 12 kleinen Propheten oder sogenannten kleinen Propheten. Und dann gibt es noch einen dritten Teil des Alten Testamentes, der wird genannt Ketubim oder Haggadah. Das sind die Schriften. Darunter zählen poetische Bücher, Psalmen, Hiob, Sprüche, Salomos, ja. Dann die 5 Rollen, Ruth, Hohelied, Salomos, Prediger, Klagelied, Jeremias und das Buch Esther. Und zum Schluss die Geschichtsbücher Daniel, Esra, Nehemiah gehörte zusammen und die Chroniken. Das ist übrigens auch die Reihenfolge der Anordnung in der hebräischen Bibel der Bücher. Ja? Genau, hier die Geschichtsbücher noch, Daniel, Esra, Nehemiah und die Chroniken. Ja? Das Alte Testament wird hebräisch Tenach genannt. Und Tenach bildet sich aus dem Buchstaben aus der Tora, dann N wie Nibbim und Ketubim. Ja. Daraus bildet sich der Begriff Tenach, also Hebräisch. T-N-K. Ja. Warum ist das jetzt so interessant? Jesus selbst erwähnt das Alte Testament in diesen drei Teilen. Und zwar in Lukas Kapitel 24, Vers 24, da heißt es: Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Moses, ja, also Tora, und in den Propheten, Nibbim, und Psalmen, das ist hier auch die letzte Gruppe, ja. Unzählige Bibelstellen gibt es, wo Jesus und die Apostel auf Stellen oder Ereignisse anderer Bücher zurückgreifen. Aber auch innerhalb des Alten Testamentes gibt es etliche solcher Querverweise. Da sieht man auch die Zusammenhänge der Bücher und die Verbindungen. Noch etwas, was sehr interessant ist. Jesus Christus selbst, wie er sieht den Tenach komplett als historische oder bestätigt diesen Tenach als komplett historische Wahrheit. Hier in Matthäus 23, Vers 35 heißt es, da sagt er hier zu den Schriftgelehrten, auf das über euch komme all das Blut, das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels des Gerechten, bis zum Blut Zechajas, des Sohnes Berechajas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Was sagt er hier? Hier sagt er, der Erste, der getötet wurde von euch, Abel, 1. Mose 4, Vers 8, und wo wird von Zechariah gesprochen, der letzte Märtyrer hier in dem Tenach? In 2. Chronik 24, Vers 20 und 21 wird von ihm ist hier die Rede. Und 1. Mose ist nach der hebräischen Alten Testament das erste Buch in der Reihenfolge und 2. Chronik ist das letzte Buch. Also wir würden sagen, er erwähnt hier von Mose bis Maleachi. Ja? Aber hier schreibt er von Mose bis Chronik. Aber wie ihr schon gesehen habt, es ist derselbe Inhalt, den wir haben, nur die Bücher sind anders angeordnet. Ja? Ja. Aber merken wir hier, wie auch Jesus diese Klammer macht. Und wie er Abel und den Zechariah, beide Personen, als historische Personen hier ihnen ansieht. Also Abel war nicht eine Legende. Ja? Sonst würde das überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Er vergleicht das Verhalten der Pharisäer und der Schriftgelehrten mit denjenigen, die Abel umgebracht haben, oder mit dem Kain, ja? Und mit denjenigen, die den Zechariah umgebracht haben. Das Jesus macht einen historischen Bezug zu den Personen, sagt, ihr seid genauso, ihr verhandelt euch genauso wie die Mörder von diesen beiden Personen. Ich möchte nur noch die Frage nochmal genauer eingehen. Nach welchen Kriterien wurden nun die Bücher in den biblischen Kanon aufgenommen? Erstens müssen wir feststellen, die Bücher wurden für kanonisch erklärt, weil sie göttliche Autorität hatten. Und das Zweite, die Bücher wurden aufgenommen, weil sie sich als von Gott inspiriert herausstellten. Also was bedeutet kanonisch? Das ist vom lateinischen Vulgata aus dem Griechischen abgeleitet. Und das Wort kunane bedeutet Rohr. Und was heißt Rohr, Herr Messerer? Rohr ist entlehnt aus dem Begriff Maßstab. Ich wollte einen Maßstab mitnehmen, aber habe ich es vergessen. Ne? Kanon bedeutet im Ursprung Maßstab. Und deswegen, was sind die kanonischen Bücher? Was ist unser Maßstab? Weder die Menschen, weder die Juden noch die Christen haben die Bücher der Bibel Autorität verliehen, sondern sie konnten nur erkennen, welche Bücher diese Autorität offensichtlich besaßen. Niemals hatten irgendwelche Führer in der Vergangenheit auf einem Konzil bestimmt und festgelegt, welche Bücher in den Koran aufgenommen wurden. Sondern es war umgekehrt. Die prophetischen Kriterien waren die Voraussetzung, dass die Bücher anerkannt wurden. Es wurden die Bücher, also es hat nicht irgendwie eine Mehrheit irgendwie entschieden, jetzt nehmen wir das oder das Buch auf, sondern sie haben geprüft, hat das Buch einen prophetisches Kriterium. War die Person, die das Buch geschrieben hat, ein anerkannter Prophet Gottes? Dann war es für jeden klar, dass seine Schrift nicht vom Menschen entsprungen sein konnte, sondern durch die Eingebung des Heiligen Geistes geschah. Und das Neue Testament auf der anderen Seite, ebenso redet Gott im Neuen Testament durch die Apostel Jesu Christi. Im Alten Testament finden wir fast ausschließlich Propheten, oder finden wir fast ausschließlich die Propheten, die die Bücher geschrieben haben. Und die Gruppe der Schriften waren zwar nicht direkt von Personen, die vom Beruf her Prophet waren. Also Daniel war jetzt vom Beruf her kein Prophet und Esra, Nehemia auch nicht. Und ja, oder Salomo, ja. Aber dennoch haben diese Bücher einen prophetischen Charakter. Ja. Und deswegen wurden die auch als Kanon anerkannt. Ja. Und wie sieht das im Neuen Testament aus? Von den 8 Verfassern des Neuen Testamentes gehörten mindestens 3 zu den 12 Jüngern Jesu. Also Matthäus, Johannes und Petrus. Das waren direkte Jünger von Jesus Christus, die mit Jesus die 3 Jahre gelebt hatten. Paulus wurde direkt von Jesus berufen. Eventuell gehört auch der Jakobus, Alpheus, ja, den Jakobusbrief geschrieben hat, auch zu diesen Jüngern. Aber das ist wohl nicht so ganz klar, ob er dieser Jakobus ist oder noch ein anderer Jakobus. Ja. Auf jeden Fall war er einer aus diesem engen Kreis der Apostel. Oder es war der Gemeindeleiter in Jerusalem. Die anderen Freunde, die anderen Verfasser, waren direkte Mitarbeiter der Apostel. Markus war der Mitarbeiter von Petrus, also der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das war der Mitarbeiter von Petrus. Und Lukas war der Mitarbeiter von Paulus. Und deswegen haben wir auch die Apostelgeschichte. Da sehen wir, der Lukas schreibt über den Paulus, wo er dabei war. Ja? Ja. Das einzige Buch im Neuen Testament, wo eigentlich die Herkunft oder die Verfasserschaft unklar ist, ist der Hebräerbrief. Da steht es nicht genau drin, wer der Verfasser war. Aber die frühen Kirchenväter schrieben den Brief dem Apostel Paulus zu. Gut denkbar. Ja. In 2. Petrus 1, Vers 21, da heißt es, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen Gottes Auftrag geredet. Also es wurde bei den Büchern erkannt, dass sie eine göttliche Autorität haben. Es gibt noch andere Kriterien. Waren die Bücher historisch und dogmatisch genau? Das Wort Gottes muss fehlerfrei sein. Also auch keine historischen Fehler durfte es haben, sonst konnte es ohne weiteres verworfen werden. Also deswegen wurden auch apokryphische Bücher verworfen, weil die eben historische Fehler hatten. 230 nach Christus wurde durch Origenes aus Ägypten eine komplette Liste verfasst, die von den Christen allgemein bereits als den biblischen Kanon. Also dann schon auch die neutestamentalischen Bücher. Ja. Und dann 340 nach Christus nennt Eusebius aus Caesarea denselben Kanon, außer der Hebräerbrief war an seiner Liste nicht vorhanden. Ne? Und 393 nach Christus auf dem Konzil von Hippo und Karthago und dann später von Karthago wurde offiziell bestätigt, dass dort nur ausgesprochen wurde, welche Bücher schon seit jeher von der Allgemeinheit als kanonisch angesehen wurden. Es wurde auch vorher, wurden die Bücher schon als kanonisch angesehen. Aber hier, es gab zwischen der, und das hatte Martin auch kurz erklärt, zwischen Ost- und Westkirche, die einen Bücher waren mehr im Westen verbreitet, die anderen mehr im Osten. Und, da wurde das dann wirklich zusammengefasst. Das sind jetzt die Grundlage für die. Ja, 1546, nach der Reformation, da wurde das Buch der Makkabäer, der aber als Apokryphen, das Buch, was Totenanbetung verteidigt, wurde auf dem Konzil von Trient als kanonisch dazugenommen. Dann von der katholischen Kirche. Also nach der Reformation oder während der Reformation hatte dann die katholische Kirche dieses apokryphische Buch, sehen wir das, weil ihre Lehren da, viele ihrer Lehren auf dieses Buch beruhte. Jetzt nehmen wir das auch hinzu. Ja. Aber so merken wir, dass die Lehre in der katholischen Kirche durch die Reformation eher weiter verschlimmert wurde, als verbessert wurde. Es gab in der katholischen Kirche kein Umdenken. Und wenn man heute denkt, ja, ist das jetzt der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch so groß? Ja, es sind noch weitere Dogmen in der katholischen Kirche, erst in den letzten Jahrhunderten nach der Reformation hinzugekommen, die es noch nicht einmal zu Luthers Zeiten gab, also wie die Unfehlbarkeit des Papstes und die Sündlosigkeit der Maria. Diese Dogmen waren noch nicht zu Luthers Zeiten. Also, so sehen wir, die Lehrer, die Irrlehren haben sich da weiter verschlechtert. Was bedeutet nun eine Inspiration? Vielleicht noch, dass wir nochmal dieses Wort uns hier ansehen. Also jetzt haben wir genauer untersucht, was kanonisch bedeutet. Und vielleicht nochmal ein bisschen zur Vertiefung, was heißt jetzt Inspiration? In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Schrift ist von Gott eingegeben, wird hier gesagt. Oder in 2. Petrus 1, Vers 21, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Getrieben vom Heiligen Geist. Was bedeutet das nun? Die Menschen wurden mit ihrer Persönlichkeit gebraucht, um das aufzuschreiben, was Gott durch seinen Geist ihnen eingab. Sie wurden nicht in irgendwie einen Trance versetzt und als Medium benutzt, deren Verstand ausgeschaltet wurde, sondern sie waren bei geistigem Verstand. Und Gott lenkte ihre Gedanken durch seinen Geist. Wenn man jetzt, dass man gegenüber sieht, die Entstehung des Korans, Mohammed als Medium unter okkulten Praktiken wurde ihm diese Wörter gegeben. Also ganz komplett anders, ja. Von Finsternismächten. Ja, wenn die menschlichen Schreiber der Bibel keine vollkommenen Menschen waren und selber so manche Fehler machten und auch sündigten. Doch ist ihr Wort, das sie aufgeschrieben haben, durch Gottes unfehlbaren Geist geleitet wurden, doch ist dieses Wort die Wahrheit und es ist von Gott gehaucht. Ja. Das bedeutet Inspiration. Gott hat diese Menschen durch seinen Geist geleitet. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Merken wir, wie wichtig unsere Stellung zur Bibel ist? Gerade in unserer heutigen Zeit wird dieses Kriterium an der Bibel hinterfragt mehr denn je. Heute sagen auch viele Theologen, okay, Römerbrief, ach, das hat der Paulus gesagt. Naja, Petrusbrief, ah, das hat der Petrus gesagt. Nein, sie haben das gesagt durch den Geist Gottes und ihr Wort zählt. Merken wir, das ist ein feiner Unterschied. Jawohl, sie wurden gebraucht durch Gottes Geist. Aber der Inhalt ist Gottes Gedanke. Und genau das sagt auch hier Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Das, was ich euch hier drin schreibe, das sind Gottes Gedanken. Diesen Anspruch erhebt Paulus hier. Und den hat er auch hier von Gott. Gerade weil dieses Thema in vielen Kirchen sehr, sehr angefochten wird und an den meisten theologischen Fakultäten unserer Landes wird das, oder an der Universität wird das tatsächlich in Frage gestellt. Aber da merken wir, wenn heute evangelisch und katholisch immer mehr ökumenisch zusammenarbeiten, eigentlich ist das nicht verwunderlich. Beide Kirchen entfernen sich immer mehr von dem Wort Gottes. Und dann passt das. Aber was hatte Martin Luther gesagt? Allein die Schrift. Also deswegen könnt ihr ja ruhig gerne sagen, wir sind evangelischer als die evangelische Kirche. Oder die meisten, ja. Ich will nicht abstreiten, dass es auch noch gute, gläubige, wiedergeborene Pfarrer gibt in der Kirche. Aber die Grundtendenz, die Grundaussage, das, was gelehrt wird an den Universitäten, ist bibelkritisch, ist historisch und Bibelkritik. Und deswegen haben hier evangelikale Theologen vor einigen Jahren der Chicago-Erklärung eine Schrift herausgegeben, was sie unter Irrtumslosigkeit der Bibel verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch als Gemeinde wissen, jawohl, wir verstehen das so. Wir glauben auch daran, dass Abel eine historische Person ist. Artikel 1, da heißt es zum Beispiel, wir bekennen, dass man die Heilige Schrift als das autoritative Wort Gottes aufnehmen muss. Wir verwerfen die Aussage, dass die Schrift ihre Autorität von der Kirche, der Tradition oder irgendeiner anderen menschlichen Quelle erhalten. Also nur die Bibel ist erzählt und nicht unsere Tradition. Oder in Artikel 2, wir bekennen, dass die Bibel die oberste geschriebene Norm ist, durch die Gott das Gewissen bindet und dass die Autorität der Kirche derjenigen der Bibel untergeordnet ist. Also auch die Kirchenvertreter haben sich diesem Wort Gottes zu unterordnen. Wir verwerfen die Auffassung, dass kirchliche Bekenntnisse, Konzile oder Erklärungen eine der Bibel ebenbürtige oder gar höhere Autorität hätten. Genau das passiert aber in der katholischen Kirche ganz offensichtlich, ja, und in vielen anderen. Was ist denn ebenbürdig? Nein, unsere Gedanken sind nicht ebenbürtig mit dem Wort Gottes. Ja, Artikel 3, wir bekennen, dass das geschriebene Wort in seiner Gesamtheit von Gott gegebene Offenbarung ist. Wir verwerfen die Auffassung, dass die Bibel lediglich ein Zeugnis solcher Offenbarung sei oder dass sie nur durch die Begegnung mit ihrer Offenbarung werde oder dass sie in ihrer Gültigkeit von der Reaktion des Menschen abhängig sei. Naja, es sind noch viele andere Artikel hier, aber vielleicht noch hier Artikel 9. Wir bekennen, dass die Schrift unfehlbar ist, da sie durch göttliche Inspiration gegeben wurde, so dass sie weit davon entfernt, um uns ihre zu führen, wahr und zuverlässig in allen von ihr angesprochenen Fragen ist. Also dies beinhaltet auch zum Beispiel den Schöpfungsbericht, ja, und die Wundergeschichten. Ja. Wir verwerfen die Auffassung, dass die Bibel zur gleichen Zeit unfehlbar und in deren Aussagen irrtümlich sein kann. Also Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit können unterschiedlich, nicht aber voneinander getrennt werden. Wenn irgendwelche Fehler in der historischen Schreibung drin ist, dann wäre die Bibel nicht mehr unfehlbar. Ja? Und so versuchen Theologen immer, ja, ach, wir müssen es nur geistig interpretieren oder so. Ja? Nein, wir können auch die Bibel als Geschichtsbuch, als Referenz für Geschichte unternehmen. Ja? Die Bibel ist an sich jetzt kein Geschichtsbuch, so wie andere, aber sie enthält historische Geschichte und die ist korrekt. Wenn es manche Unstimmigkeit oder wenn es angeblich irgendwelche Probleme gab mit dem biblischen Text, stellte sich oft später heraus, dass unser Wissen Stückwerk ist und unsere archäologischen Funde nicht alles aufgedeckt haben. Ne? Und wer sich mit dem Thema Bibel und Archäologie beschäftigen will, wird Unglaubliches feststellen, wie auch gerade in unserer heutigen Zeit viele Einzelheiten durch Archäologie bestätigen das, was in der Bibel steht. Zum Beispiel, oder manche stellen sogar in Frage, ob es den König David überhaupt gegeben hat. Aber jetzt wurden Münzen gefunden mit der Einprägung von David als König. Ja. Und es sind lauter solche Dokumente, die ganz eindeutig belegen das. Und es gibt ganz viele tausend Beispiele. Ja, ja, das wäre ein anderes Thema. Ja. Aber ich möchte auch jetzt langsam zum Schluss kommen. Der letzte Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist letztendlich ihre verändernde Kraft. In Hebräer 14, Vers 12 heißt es, ja, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das ist das Wort Gottes. Es trifft uns, es berührt uns, es will uns verändern. Und in 5. Mose 4, 1 und 2 heißt es, und nun Israel, höre auf die Satzung und auf die Rechtsbestimmung, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also merken wir diese Autorität und dieser Anspruch. Die Bibel will mehr sein als nur ein Geschichtsbuch, was ich schön finde, sondern sie will uns verändern. Sie will uns verändern. Und das war eigentlich, das war der Auslöser und der Anlass der Reformation. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Martin Luther erkannte diese biblische Wahrheiten und er begründete seine Ansichten aus der Bibel. Und er deckte auf, was die katholische Kirche nicht mehr tat. Sie waren abgewichen vom Wort Gottes. Das machte eine Reformation notwendig. Heute durch die Bibelkritik ist wieder eine Reformation notwendig, mehr denn je. Ja, wir können sagen, wenn wir gefragt werden, wie denkt ihr, das glaubt ihr, dass ja unser Erbe ist, wir stehen auf dem Boden der Reformation, auf allein die Schrift, zurück zur Bibel. dass durch über die Jahrhunderte die Lehren in den Kirchen immer weiter abgewichen sind von dem Wort Gottes. Das macht es nötig, wieder zurückzukommen. Ne? Auf die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie wird der sündige Mensch gerecht vor Gott? Das war die Frage des Martin Luthers, mit der er sich beschäftigte. Und dann fand er die Antworten im Römerbrief. Ja, und zu seiner Zeit war es außerdem für die normalen Bürger nicht möglich, die Bibel zu verstehen, da die Bibel, wenn überhaupt, nur lateinische Sprache für die katholische Elite gab und das allgemeine Volk sie nicht lesen konnten. Ja, die wenigsten Menschen verstanden Latein, die lateinische Sprache. Und in Latein wurde auch gepredigt. Was war das, immer in der Fremdsprache Wort Gottes zu hören? Keiner konnte es überprüfen. Ne? Und deswegen entstand ja dieser Wunsch von Martin Luther, wir brauchen eine deutsche Bibel. Ja? Und in der Reformationszeit, wie es auch in anderen Ländern, die englische, überall wurden Bibeln in die Landessprachen übersetzt. Ja? Also es ging bei Martin Luther wirklich um keine wichtige Frage, als um die Frage um Leben oder Tod. Ewig gerettet oder ewig verloren? Das war die Frage zwischen Himmel und Hölle. Ja? Und deswegen ist das für uns so entscheidend. Woher nehme ich die Informationsquelle? Und das soll die Bibel sein, sola scriptura. Ich möchte hiermit schließen. Denkt darüber nach, was hat die Bibel in euch verändert? Was bewirkt die Bibel? Und deswegen ermutige ich euch immer wieder, nehmt die Bibel mit. Auch wir können mal irren. Ja? Aber prüft das alles. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns regelmäßig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es geht ja nicht um eine intellektuelle Frage, sondern es geht hier um die Frage des alltäglichen Lebens. Und je dunkler die Welt um uns herum ist, ja, das fand ich sehr schön, wie du das mit dem Psalm 119, Vers 105 auch uns vorhin schon gesagt hast, desto wichtiger brauchen wir dieses Licht hier, dieses Wort Gottes, dass wir in der Dunkelheit den Weg finden. Ja, lasst uns zusammen beten. Amen.